so läuft. Ich sitze hier jetzt im NH-Hotel mit Eckart und Matthias. Und wir sitzen hier nicht nur, weil sie gerade in Schwerin waren und die berühmte Asta-Roschner-Anforderung hinter sich gebracht haben, sondern auch, weil sie neben dem Cachen ein ziemlich abgefahrenes Hobby haben, nämlich das Bumerang-Werfen. Jo, Tag erstmal.
Moin, moin, moin.
Sie sind wirklich da, habe ich mir nicht eingebildet. Bumerang werfen kenne ich als Freizeitsport, als lustiges mit Kindern mal ausprobieren. Ihr betreibt das aber ein bisschen ernsthafter, ne, Matthias?
Ja, auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Also, ich mache es jetzt seit über 20 Jahren auch so wettkampfmäßig. Habe mit dem Dizzy Klöckner, der hier uns mit uns zusammen auch den Cash gemacht hat, auch die WM 1992 in Hamburg organisiert. Und der Eckhardt, der hier neben uns sitzt, ist zum Beispiel weltberühmt für seine sogenannten Natural Elbows. Das heißt, das sind Boomerangs, die am Baum schon so gewachsen sind von der Form her und dann lange gelagert werden, aufgeschnitten werden, besonders behandelt werden. Also da ist Eckhardt wiederum weltberühmt für.
Also die Vorlage muss ich natürlich jetzt nutzen. Natural Elbows, das sind also Äste, die bereits die Krümmung haben, die man
Ja,
braucht für so ein, für so ein
die wachsen am Ast zum Beispiel, am Baum von Apfelbäumen oder Schlehen oder sonst was. Das Holz spielt im Grunde keine Rolle, es muss gesund sein und einen passenden Winkel, so 90 Grad ungefähr, das sieht dann sehr schön aus. Und es ist ganz einfach, das zu machen. Alles, was nicht zum Bumerang gehört, muss weggeschliffen werden und dann bleibt der Bumerang über und fliegt auch schön.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also du läufst durch die Gegend, guckst dir schöne Äste an, sagst hier, das Ding ist tauglich
Ja.
und dann wird rundherum bearbeitet.
Ja,
Wie
also der
genau?
Vorgang ist so, also meine Familie belächelt mich natürlich dafür, wenn ich so ein bisschen mit verstelltem Blick durch die Landschaft gehe. Das ist so wahrscheinlich so wie Kescher, sondern das wäre ein tolles Versteck. Und das ist dann bei mir eben ein toller zukünftiger Bumerang. Man kann natürlich Pech haben, das ist in Morsch oder so. Aber ich sammle die Stücke so wie so Knie von Ofenrohren und säge die dann in Scheiben auf. Dann habe ich so Rohlinge und dann muss ich sehen, wie der fertige Bumerang da so richtig, ja, den muss man sehen sozusagen. Und ich könnte das natürlich nicht machen, wenn ich nicht schon vorher hunderte von Bumerangformen aus Sperrholz ausgesägt hätte und profiliert hätte. Man hat dann so einen Blick dafür und die Erfahrung.
Und das sind dann aber so Bumerangs, wie man sie sich klassisch vorstellt, nur einen Flügel, sage ich mal. Weil ich habe hier vorhin, ihr habt auf dem
Ja, also
Parkplatz schon
zwei.
geworfen,
Ja.
das war so ein
Dreiflügel.
dreiflügeligeres Ding, aber das sind dann zwei, ja.
Ja,
Oder?
in der Regel ja. Ich habe ein paar so Y-förmige Astsituationen mal gefunden und da habe ich natürlich dann edle Dreiflügler draus gemacht. Also die sind natürlich alles Unikate, nicht? Und sind deswegen auch bei Sammlern und Freaks sehr beliebt.
Matthias, du hast vorhin von Wettkampf gesprochen und sogar von der WM. Was sind denn die Spielarten des Boomerang-Wettkampfs?
Also den Boomerang-Sport als solchen kann man sich wie einen Zehnkampf vorstellen. Es gibt verschiedene Disziplinen und normalerweise ist es so, dass auf einem Turnier halt verschiedene Disziplinen zusammenaddiert werden und dann ein Gesamtergebnis ergeben. Die Disziplinen sind ganz unterschiedlich. Es gibt schnelles Fangen. Da ist es Aufgabe, den Boomerang aus einem Mittelkreis heraus über einen 20-Meter-Kreis zu werfen. Das ist so auch mal die Mindestentfernung bei den Boomerangs und fünfmal so schnell wie möglich zu werfen und wieder zu fangen. Das heißt, gestoppt wird die Zeit vom ersten Abwurf aus diesem Bullseye und gestoppt wird die Zeit des Fangs und dann der Rückkehr wieder ins Bullseye. Idealerweise bewegt man sich dafür natürlich überhaupt nicht von der Stelle.
Weil man so exzellent geworfen hat, dass der Bumerang genau auf den Punkt zurückkommt.
Genau. Und dann gibt es halt eine ganze Reihe von anderen verschiedenen Disziplinen noch, übers Trickfangen, Langzeitwurf, bis hin zum Weitwurf. Also ganz unterschiedliche Disziplinen, für die man auch ganz unterschiedliche Bumerangs benötigt.
Weitwurf habt ihr mir im Vorgespräch vorgestern schon eine Entfernung genannt, die ich kaum glauben konnte. Wie weit fliegt so ein Ding und kommt wieder zurück?
Weltrekord liegt bei 237 Metern. Das heißt, die 237 Meter dann im Scheitelpunkt und diese 237 Meter kommt dann halt auch wieder zurück. Liegt natürlich daran, dass mittlerweile auch Materialien verwendet werden, die so eher aus der Weltraumforschung kommen. Das heißt, wir haben,
die berühmte Teflonpfanne.
Na, das nicht, aber das sind dann beispielsweise kohlefaserverstärkte Materialien. Also nicht umsonst sind einige der Cracks A, Physiker bei den Werfern, die sich so sehr mit der Aerodynamik des Ganzen beschäftigen. Und aber auch zum Beispiel bei diesem Langzeitfluch ist einer dabei, der im Formel-1-Team mitarbeitet und da natürlich beste Voraussetzungen hat für Materialien, für den Einsatz. Also es ist schon sehr ausgefuchst, wie manche der Werfer da ihre Materialien und Boomerangs bearbeiten.
Wie groß ist die Szene etwa?
In Deutschland ist sie relativ groß weltweit gesehen und in Amerika relativ groß heißt konkret vielleicht 250 Mitglieder bundesweit. Also es gibt jetzt nicht den Hamburger Boomerang Club mit 30 Mitgliedern aktiven oder sowas, sondern aber im Zeichen des Internet sind wir mit der Kommunikation gut davor und international eben auch. Und wenn ich bedenke, dass 92 die Weltmeisterschaft noch mit Snail Mail verschickt wurde nach Japan oder wo ein Ferngespräch so teuer war. Heute auf Mausklick hast du das 60 Seiten lange Regelwerk weltweit verschickt und es ist faszinierend. Und auch es ist ähnlich, natürlich kleiner als inzwischen die Kescher-Szene. Aber nichtsdestoweniger faszinierend und also so wie eine große Familie.
Sprich, ihr haltet viel Kontakt zueinander. Gibt es so eine Website, wo man sagen kann, ja, der Hörer will ein bisschen mehr wissen, da muss er gucken?
Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich auch vom Informationsgehalt die Website des Deutschen Boomerang-Clubs empfehlen. Unter www.boomerangclub.de erfährt man eine ganze Menge. A, über den Sport an sich, Baupläne, Historie, weil es ja auch immer noch die Frage gibt, Mensch, Boomerangs, das ist doch eigentlich was Australisches. Da erfährt man zum Beispiel halt auch, dass der Boomerang in sehr vielen verschiedenen Kulturen erfunden wurde. Man hat Boomerang-Ausgrabungen gemacht in den Niederlanden. Es gab Boomerangs, die man in ägyptischen Königsgräbern gefunden hatte. Und der älteste Boomerang ist beispielsweise in Polen gefunden worden und war aus dem Mammutzahn geschnitzt.
Und ursprünglich, muss ich jetzt mal fragen, ursprünglich dienten die Dinger dazu, wirklich um das Tier zu erlegen, ja?
Ja, und da sind wir bei dem Knackpunkt. Es gibt zwei Sorten von Boomerangs. Die Nichtrückkehrer, die zur Yacht benutzt wurden und die so pfiffig sind, dass sie in einer Ebene wie eine Frisbee-Scheibe fliegen. Und die Rückkehrer. Und der Captain Cook, der Australien entdeckt hatte, der hat die australischen Ureinwohner erwischt in der Entwicklung der Yachtwaffen, als sie die schon hier längst vorbei war. Und der hat gesehen, wie die kultischen Boomerangs, die in Kreis flogen, man muss sich das so vorstellen, dass der Dorfälteste dann einen Boomerang geworfen hat, der kam, flog einen schönen Kreis und dann war das Yachtglück hold, jetzt mal ganz albern gesagt. Und dann sind die auf Yacht gegangen mit ihren Nichtrückkehrern, Wurfkeulen aus Holz, scharf geschliffen und haben dann Känguru was vor den Latz gehauen oder so. Und der Captain Cook hat zu Hause zurückgekehrt, erklärt, die Australier haben ein pfiffiges Yachtgerät, was nach einem Fehlwurf zurückkommt. Und also diese zwei Boomerang-Arten mit Seemannsgarn umwickelt und dann das erzählt. Und er stand in der Enzyklopädie Britannica und der Brockhaus hat es um die Jahrhundertwende abgeschrieben, ungeprüft. Und dieses Vorurteil ist nicht auszurotten. Wir hören es immer wieder. Das ist doch ein Yachtgerät.
Okay. Ich weiß, ich bin als Kind konfrontiert worden mit dem Boomerang über Karikaturen eines recht berühmten ostdeutschen Karikaturisten und habe mich immer gefragt, wie soll denn das funktionieren, wenn es sozusagen das Känguru erstmal niedergestreckt hat, wie soll denn das Ding danach zurückkommen? Danke, dass ich jetzt 20 Jahre später endlich die Erklärung dafür habe, dass ich also kultische und Jagdboomerangs einfach nur durcheinander gebracht habe mit diesem Karikaturisten. Wie muss ich mir so einen Wettkampf vorstellen? Wo steht ihr dann? Wo wird sowas gemacht?
Man braucht eine große Fläche. Möglichst ohne Bäume drumherum, weil die Bäume natürlich dann auch für Windverwirbelung sorgen. Man braucht idealerweise auch einen möglichst windstillen Tag. Toll, die schönsten Boomerang-Erfahrungen habe ich eigentlich gemacht, gar nicht im Rahmen eines Turniers, sondern wenn man an der See steht, an einem windstillen Tag, aber so die Brise von der See her bekommt und dann den Boomerang so über die Wellen werfen kann, also das ist ein unbeschreibliches Erlebnis. Ansonsten bei den Turnieren ist es so, dass wir entweder große Sportplätze haben oder große Rasenflächen haben. Wir haben das zum Beispiel auf Segelflugplätzen auch schon gemacht, weil man idealerweise halt auch ein großes Umfeld braucht. Die Wurfkreise sind für die meisten Disziplinen 20 Meter im Durchmesser, aber für einige Disziplinen braucht man halt auch Wurfkreise, die 100 Meter im Durchmesser sind, und da reicht ein normaler Fußballplatz eigentlich schon gar nicht mehr für aus.
Sind Bumerangwerfer, Bastler, Geheimniskrämer?
Nein, im Gegenteil. Man lässt alle anderen teilhaben, ist viel zu stolz darauf, eine neue Kreation herausgefunden zu haben, und wird dann natürlich auch kritisch beäugt. Es gibt natürlich Leute, die behaupten, sie haben so das Ei des Kolumbus entdeckt, und den idealen Bumerang, den gibt es natürlich nicht, weil es eine ganz individuelle Sache ist, nicht? Also ich könnte einen Bumerang vom Weltmeister überhaupt nicht einen Vollkreis rumkriegen, weil die ganz andere Power haben und den individuell für sich modifiziert haben, nicht? Und man kann sowas auch wirklich nicht kaufen. Man muss, das wird natürlich in der Szene gehandelt, aber eigentlich ist jeder dafür sich selber verantwortlich. Und dann gibt es natürlich unheimlich viele Tricks, wie beim Segeln, was man da noch verändert. Bei Windbumerangs, die haben dann Löcher drin und Gewichte dran und so weiter. Und das Spielfeld, wie gesagt, besteht aus konzentrischen Kreisen, wie so eine Dartscheibe. Und das muss ein Kreis sein. Man kann nicht von einer Linie auswerfen, weil man genötigt ist, in den Wind hineinzuwerfen. Und dann gibt es eben noch die Spielart, dass Linkshänder tatsächlich einen Linkshänder-Bumerang brauchen. Die sind im Rechtshänder-Bumerang und umgekehrt überhaupt nicht gut beraten. Und der fliegt auch entgegensetzten Kreis. Das ist ganz putzig. Und deshalb muss eben auch die Anordnung dieser Kreise so offen sein.
Jetzt ist es natürlich so, dass Leute, die für eine Sache brennen, auch immer anderen Lust machen auf irgendwas. Ich hätte jetzt schon Bock, irgendwie mir so einen Bumerang anzuschaffen und ein bisschen in die Gegend zu werfen. Wie fange ich denn da am besten an?
Es gibt mittlerweile einige sehr gute Boomerang-Bücher am Markt, die nicht nur so die Geschichte des Boomerangs beschreiben, sondern die dann auch Baupläne enthalten und so die ersten Wurfanleitungen enthalten. Wobei ich immer empfehlen würde, geht auf die Wiese mit jemandem, der schon Boomerang-Erfahrung hat, der euch zeigen kann, wie man Boomerang abwirft, wie man ihn fängt. Auch das ist wichtig, wenn man keine Blutblasen an den Fingern bekommen möchte. Aber es ist auch kein Geheimnis. Und der dann auch so ein bisschen beraten kann, Eckhard hat eben schon gesagt, welcher Boomerang ist für welchen Arm geeignet. Weil wenn man ins Kaufhaus geht, muss man den Verdacht haben, dass zum Beispiel die Profilierung nicht korrekt ist, dass der Boomerang möglicherweise gar nicht richtig fliegt. Oder ich keine vernünftige Anleitung bekomme und auf der Wiese stehe und das Ding wie eine Frisbee-Scheibe wegwerfe und mich wundere, dass da nichts passiert und dann das Ganze so unter dem Motto Mythos abhake, der sowieso nicht funktioniert. Wenn man mit jemandem losgeht, der es schon gemacht hat, der selber ein paar Boomerangs hat oder sich auch auf einem Turnier, die sind übrigens auch auf dieser Seite www.boomerangclub.de mit aufgeführt, wenn man sich dabei im Rahmen eines Turniers an die Werfer wendet, die stehen alle mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen auch die Neuansteiger.
Sprich, ich kann mir nicht einfach so ein Ding, ich meine, weil mit Konsum beginnt ja fast jedes Hobby, ich kann nicht einfach irgendwie losgehen, mir so ein Ding kaufen und dann bin ich der Werfer vor dem Herrn.
Also ich bin ja jetzt auch als Anfänger mit einem erfahrenen Kescher-Team losgegangen. So ähnlich ist das auch. Und es ist schon sinnvoll, weil es ein sehr komplexer Vorgang ist, so ein Wurf. Nicht? Man muss mehrere Winkel, wie man den Bumerang kippt, also fast senkrecht rotierend abwerfen, dann den Luftwinkel, also bezogen auf den entgegenkommenden Wind beachten und dann die Höhe horizontal, also so als ob man, was weiß ich, im Pferd am Kopf werfen will und diese Dinge, die sind für einen Anfänger dann manchmal ein bisschen überwältigend, aber bei dem ersten erfolgreichen Wurf und gar Fang, da wird das Virus dann virulent. Das ist so, wie wenn der erste geile Cash gefunden worden ist.
Ja. Aber was ich offensichtlich nicht kann, ist mir einfach ein Ding kaufen, oder? Also ich muss da wirklich jemanden finden, der mir hilft, meinen Bumerang zu finden.
Es gibt also auch auf der Boomerang-Homepage des Deutschen Boomerang-Clubs gibt es auch ein paar Links zu Herstellern, die Anfänger-Boomerangs anbieten zu ganz akzeptablen Preisen. Und um mal so eine Hausnummer irgendwo zwischen 15 und 20, 25 Euro so. Nicht? Und das wird dann, wenn man dann auch noch das selber modifiziert, nach ein bisschen Erfahrung ist das so, sogar schon wettkampftauglich.
Die haben dann auch eine gute Anleitung dabei, wobei Eckhardt hat eben gesagt, so eine Anleitung kann immer nicht die Praxis ersetzen. Es gibt, wenn man im Web auch mal das Thema Boomerang eingibt, also bei YouTube zum Beispiel gibt es auch so Boomerang-Videos, wo man mal einfach so sehen kann, wie wirft er das Ding eigentlich ab und wie fängt er das. Das sind ganz gute Unterstützungsmöglichkeiten. Anleitung ist sehr wichtig, wenn man einen Boomerang kauft. Also ich würde nie einen Boomerang kaufen, der blank und nackt daherkommt, weil damit ist man halt nicht informiert darüber, wie hat man dann auf der Wiese damit umzugehen. Ideal, jemanden mitnehmen, der es gemacht hat. Und wenn man den nicht hat, dann einen Boomerang kaufen, wo eine ausführliche Anleitung für die Würfe auch dabei ist.
Du bist, und das passt ja ganz prima zu diesem zweiten Hobby, du bist unter dem Namen Fast Catcher auch als Geocacher unterwegs. Und ich muss zugeben, als ich das erste Mal das gelesen habe, habe ich gedacht, was macht der mit seinen Caches? Also die laufen in der Regel nicht weg. Und jetzt, als ich dann diese Verbindung zum Boomerang bekam, habe ich dann Fast Catcher und nicht Fast Cacher auch verstanden, endlich den Zusammenhang. Hast du da schon mal Berührungspunkte hingekriegt zwischen Boomerang werfen und Cachen?
Also dieser Nickname Fast Catcher ist natürlich so ein Rückgriff an alte Zeiten. Wenn ich mittlerweile auf die Wiese gehe, bin ich beim besten Willen nicht mehr der Fast Catcher. Da sind viele junge Werfer nachgerückt, die deutlich schneller sind mittlerweile auf der Wiese als ich. Und was das Cachen angeht, kommt man natürlich ein bisschen damit durcheinander. Ist eigentlich ein T zu viel drin, sonst müsste es ja Fast Cachen heißen und der Nick ist ja Fast Catcher. Aber ich bin schon ein paar Mal darauf angesprochen worden, ob ich denn nun so einer der Statistik-Cacher wäre, der schnell unterwegs ist, und das Gegenteil ist eher der Fall. Solche tolle Caches wie hier in Schwerin, das sind eigentlich so die Sachen, die mich auch beim Geocachen begeistern.
Ist das so, dass du, ihr seid eine Truppe von 6 Leuten geworden, dass du die anderen angestiftet hast, sozusagen hier mal beim Astarojna vorbeizugucken, oder wie kam das jetzt zustande?
Also die Initialzündung hier für Schwerin ging mit Sicherheit von mir aus, wobei das ganz interessant war, die Großteil der anderen Boomerang-Werfer ist völlig separat auch zum Geocachen gekommen. Es scheint da wirklich auch gedankliche Verbindung zu geben zu diesen beiden Hobbys, so dass es überhaupt gar nicht einer großen Überredungskunst bedarf hat. Das bedurfte, dass ich die anderen hier mit einbezogen habe, sondern die waren alle gleich mit Feuer und Flamme dabei. Und gerade bei diesem Cache, den wir jetzt hier am Wochenende gemacht haben, hat sich halt auch gezeigt, dass es wichtig ist, dass unterschiedliche Persönlichkeiten dabei sind. Leute von unterschiedlicher Statur, von unterschiedlicher Kraft. So hat jeder den anderen irgendwie ergänzen können, wenn der eine sagte, sorry, da kann ich gerade nicht ran. Da war immer jemand dabei, der eingesprungen ist, und das war das ganz Tolle hier an dem Cache am Wochenende.
Eckhardt, war das für dich die erste Erfahrung Geocaching?
In der Tat. Und dann gleich so ein Ding, das war schon überwältigend, das muss ich sagen. Und ja.
Also ihr seid, um das jetzt nochmal zu sagen, ihr seid den Astarojna angegangen, also einen Multicache mit 12 Stationen und einem Nachtcache mit auch einem furiosen Final. Und ihr seid aber auch eine Sache angegangen, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, nämlich das Betonschiff Redentin. Erzähl mal.
Ja, das war natürlich ein ganz tolles Ding gestern. Ich habe deswegen extra mein Kanu, das auf den schönen Namen Tante Grete hört, dorthin gefahren, und wir waren frohen Mutes, und ich bin ja nun auch Hochseesegler. Eigentlich müsste ich das ganz toll beherrschen. Wir sind hin und haben dann das Boot geentert. Dabei ist dann beim Rückführen des Bootes zu den restlichen Leuten ein Missgeschick passiert. Der Olli ist gekentert und hat dann bis zum Nabel im Wasser gestanden. Zum Glück nur bis zum Nabel. Und die Elektronik hatten wir zum Glück wasserdicht verstaut in einer Box, und das muss sich hinreißend vom Ufer aus gemacht haben, und wir hatten sehr viel Spaß dabei.
Also ihr seid aufs Boot gekommen, womit seid ihr hochgeklettert?
Ja, Eckhardt ist hier, und dafür haben wir ihn eingestellt für diese Tour. Unser Mr. Allrounder, der hat nicht nur das Kanu mitgebracht gehabt, der hat auch eine Strickleiter, die wohl in der Vergangenheit in Lübeck als Notleiter aus dem dritten Stock verwendet wurde für irgendwelche Feuernotfälle, war die wohl mal vorgesehen. Ja. Eckhardt ist jemand, der bei sich zu Hause nicht nur eine ganz tolle Weinbergschneckenzucht betreibt und weltweit gerühmt ist für seine Natural Elbows, sondern Eckhardt ist halt jemand, der als Allrounder wirklich mit tollsten Sachen aufwarten kann, so zum Beispiel auch was Seilbesteigungen angeht, das heißt, er kann die Seile einsetzen, um an blanken Oberflächen hochzugehen. Ohne ihn wären wir da gar nicht hochgekommen.
Also dann kann ich mich jetzt freuen auf Spezialwissen fördert ja immer Spezialcaches. Ne? Also ja, wenn sozusagen Cacher in irgendeiner Sache besonders gut sind, dann fangen sie natürlich auch an, Caches mit Beziehung zu ihrem Zweit-, Dritt-, Viert-Hobby zu legen. Bei dir sehe ich da jetzt schon einen ziemlich langsam sich bewegenden Weinbergschnecken-Cache vor mir. Bleibst du
auch
bei?
Ich fürchte auch, ja. Meine Frau fürchtet es auch. Und wenn ich dann also schon nicht zum bombenbastelnden Terroristen geworden bin, dann würde ich neigen, zu solchen tollen elektronischen Gags, wie wir sie erlebt haben in der letzten Nacht. Es war so hinreißend und so anregend und wir waren voller Bewunderung und haben gelacht und gestaunt und uns gefreut.
Du bist jetzt schon als Cacher, also hast schon einen Cacher-Account, jedenfalls bei geocaching.com. Das ist
Elbow Art. Das hat mit dem Natural Elbows natürlich zu tun. Die Kunst, das ist nicht die Kunst, die Ellbogen zu gebrauchen, sondern das ist die Kunst, aus einem krummen Ast einen schönen Boomerang zu machen.
Da hast du derzeit vermute ich noch keine Funde zu verzeichnen?
Das waren meine ersten beiden Funde und mit den Funden muss ich wuchern.
Nee, also kann man jetzt also mal verfolgen, ob Eckhardt beibleibt. Also ich könnte mir auf alle Fälle vorstellen, dass, wie gesagt, Menschen mit so viel Spezialwissen dann auch die Gemeinde ungemein bereichern. Da würde ich mich sehr drauf freuen.
Also ich würde der Geocaching-Gemeinde empfehlen, behaltet zu dem Umkreis von Bad Schwartau im Auge, was Neuerscheinungen von Cache angeht. Da können wir, glaube ich, einiges erwarten in Zukunft.
Ja, für mich war es auch ganz großartig. Wir hatten also schon am Freitagabend ein schönes Treffen, bevor ihr das hier alles angegangen seid. Schön, dass ihr jetzt am Sonntag, wo ihr es hinter euch habt, nochmal Zeit für mich habt. Vielen, vielen Dank für die vielen, vielen neuen Informationen. Wieder eine ganze neue Welt für mich aufgegangen. Kommt gut nach Hause und auf bald.
Vielen Dank. Euch auch viel Spaß und nett, dass ihr uns hier so gut eingeführt habt.
Ja, sehr gerne.
Tschüss. Erlebt es.
Schön.